Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Ich sag dir, ich habe den DHL-Fahrer gestalkt. Ich wollte wissen, wann hat er das Paket bei dir abgegeben und es ist angekommen. Oder?
Ja, du hast recht. Es ist angekommen und ich habe mich ja auch gefreut wie ein kleines Kind. Also wirklich vielen, vielen Dank für dieses wirklich wunderschöne Geschenk. Für alle Hörerinnen und Hörer, der Rüdiger hat mir etwas verspätet, weil, sagen wir mal, etwas dazwischen kam und der Rüdiger am Anfang Empfänger und Absender verwechselt hat, sich erstmal mein Geschenk wieder selber zugeschickt. Und bis ich es dann endlich bekommen habe, naja, war es dann schon ein bisschen her. Aber ich habe es ausgepackt und ich bin ja geboren einen Tag bevor, ein paar Jahre später, der Sinclair Spectrum veröffentlicht wurde und auf den Markt kam. Und mit dem bin ich groß geworden. Das war mein erster Computer, der hat mich zu diesem Beruf gebracht, weil meine Oma mir den mit 11, glaube ich, oder 12 war es, mal unter den Weihnachtsbaum gestellt hat, mein Bruder und mir, ohne dass wir wussten, was das ist. Aber so kam ich überhaupt zur IT und zum Computer überhaupt.
Dann hat der Rüdiger Oma hat mir durch ihre Großzügigkeit an Weihnachten, hat deine Oma die ganzen Weichen für deine Karriere gestellt. Krass.
Ja, das stimmt tatsächlich. Die hat ja, ich bin ja halb Schwede, die hat in einem, ich nenne es jetzt mal Buchladen, ein sehr, sehr großer Buchladen in Schweden gearbeitet, die also nicht nur Bücher haben, sondern eben auch Taschenrechner und also Zeugs in den damaligen Jahren. Das war ja 82, 83 müsste es gewesen sein. Und ja, da haben sie dann auch die ersten Heimcomputer verkauft und da stand halt dann mal irgendwann ein Sinclair Spectrum ZX48K, das ist der mit dieser, nicht der ZX81 mit dieser Folie, sondern auch mit Gummitasten zwar, und dann kam der an mit, ich glaube, 3 Kassetten gab es, einmal Schach und noch irgendwas anderes und einem Buch mit Listings zum Abprogrammieren und ja, entwickeln, sage ich jetzt mal, die ich dann irgendwann angefangen habe zu ändern.
Frage, wirklich, weil ich nicht weiß, sind das Kassetten oder sind das Datasetten?
Nein, das waren wirkliche Audiokassetten, wie früher, okay, wo du die Top 10 aufgenommen hast.
Okay, aber die hast du eingelegt und hat dann da Daten runtergeholt sozusagen.
Genau, das gab einen richtigen normalen Kassettenrekorder, den du angeschlossen hast. Den gab es auch gar nicht mit, den hatte ich ja noch für, keine Ahnung, Bibi Blocksberg oder was wir damals gehört haben halt. Und die legte man ein, verband das Ganze mit so einem kleinen Klinkenstecker und ja, dann dauerte es, keine Ahnung, 4 Minuten, wie so ein Modem klang das. Ja. Und dann lief irgendein Spiel. Kennst du ja vom C64 noch, Load 8,1 oder sowas. Und genauso war es bei meinem Specki. Und also, jetzt sind wir ja abgewichen. Ja, dein Geschenk war ein kleiner Specki. Du hast deinen 3D-Drucker angeworfen und hast mir, damit fange ich mal an, weil es ist ein zweiteiliges Geschenk gewesen. Erstmal in der Größe, dass man es theoretisch, wenn man ein Loch durchbohren würde, an seinen Schlüssel hängen könnte. Ein Sinclair Spectrum in, was sind es, 2,5 x 1,7 cm Größe gedruckt. Wunderschön mit den richtigen Farben. Also ein Traum für mich. Ja,
da muss ich dazu sagen, also der ZX Spectrum, der hat meines Erachtens das geilste Design, das ein Computer jemals hatte. Dieses Schwarz und dann neben so ein schräger, ja, regenbogenartiger Farbverlauf drauf. Mega geil.
Ja, besser geht's. Das stimmt. Ja, weil der erste Farbcomputer von Sinclair war. Sir Clive Sinclair übrigens, der wurde zum Sir gemacht, ein Brite. Und das war sein erstes farbiges Modell, das auch Erfolg hatte. Danach kam der QL, mit dem hat er ein bisschen, ja, den hatte ich dann auch mal, aber der ging dann ziemlich nicht so durch die Decke und irgendwann war dann auch die Kohle aus und war es weg. Deswegen hört man von dem nichts. Aber das war so die Zeit Schneider Amstrad und sowas, also noch vor dem C64. Okay. Soll ich weitererzählen, was noch drin war?
Ja, unbedingt. Also das Hauptgeschenk, also dieser kleine 3D gedruckte Sinclair, das ist nicht das wahre Geschenk. Das Geschenk, das kommt ja jetzt erst.
Ja, das stimmt. Da war im ähnlichen Design von dir gebastelt ein, wie soll ich sagen, ein kleines Kästchen, das man aufstellen kann und dann im 45-Grad-Winkel ein kleines Display mir entgegenschaute und gut, relativ klar, es ist ein Raspberry Pi mit einem selbstgemachten Gehäuse Und es hat ein bisschen gedauert, bis alles lief, so wie ich hoffte, weil es war eine fantastische Anleitung noch dabei, was ich machen muss, worauf ich achten muss, damit ich das Ding ins Netz kriege.
Und ja, das muss ich kurz erklären. Also ist eine Anleitung, wie du das Ding ins Internet bekommst, weil du bist ja nur Anwendungsentwickler. Du hast ja keine Ahnung so von Netzwerken. Deswegen habe ich dir genau erklärt, wie kriegst du das Teil mit deinem WLAN verbunden. Weißt du?
Also
ich denke da an dich. Ich denke an dich.
Linux mehrfach benutzt. Ich krieg das auch alleine hin. Hättest du hingeschrieben, bring den ins Netz, hätte ich das auch geschafft. Aber es war natürlich, ich habe mich natürlich an deine Anleitung gehalten, weil ich nicht wusste, was überhaupt passiert oder worum es geht und was das Teil macht. Und es dauerte auch ein bisschen, weil er am Anfang nicht wirklich gebootet hat. Im Endeffekt war es das Netzteil. Also ich habe so ein USB-Netzteil dran, das nicht genug Power brachte. Das hat zwar irgendwie so eine windige USB-Kamera bedienen können, aber für den Raspberry war es wohl zu wenig. Als dann ein sattes Netzteil dran war, bootete der in 0, nichts. Und dann habe ich den auch ins Netz gebracht. Und Leute, es ist ein Podcastometer. Kann man das so sagen?
Ja, guter Name, ja. Podcastometer. Es zeigt die Statistiken von unserem Podcast an. Das heißt, du kannst es auf deinen Schreibtisch stellen und hast immer, stundenaktuell die Daten von unserem Podcast.
Genau, das scrollt, also rotiert verschiedene Bildschirme. Da steht einfach mal drin, wie viele Folgen, wie viele Hörer insgesamt. Ich weiß nicht, ob es die Top 3 Folgen waren oder die letzten 3 Folgen, wie viele Hörer die hatten. Und das wird so alle 30, 45 Sekunden wird das abgedatet und rolliert so durch. Und steht jetzt auf meinem Schreibtisch und beglückt mich immer, wie viel wir schon gesprochen haben, wir zwei. Vielen, vielen Dank, Rüdiger.
Ja, sehr gerne. Aber ich muss sagen, das Geschenk zu machen, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe echt überlegt, ob ich es behalten soll, weil das also sowas zu bauen, ohne Witz. Und ich sag dir, warum es ein bisschen verspätet war, das Geschenk, den Raspberry Pi zu bekommen, habe ich schon gesagt, war nicht ganz einfach. Das heißt, ich musste erst warten, bis ich dann noch einen habe, weil ich hatte hier einen liegen, aber einen alten. Und der war zu langsam, der hat das nicht gepackt. Und die sind momentan, wie wir schon besprochen haben, sehr schwer zu kriegen. Aber dankenswerterweise konnte ich welche kaufen und habe dann so ein kleines, ich glaube, was ist das, 3,5 Zoll Display für den Raspberry gekauft. Das wird einfach oben drauf geklemmt. Und ich kann nur jeden ermutigen, der einen 3D-Drucker hat und ein bisschen basteln will, diese Raspberry-Szene ist so unfassbar aktiv. Also man kann ja mit diesem kleinen Computer alles Mögliche machen, aber auch die 3D-Druck-Szene ist da, im Prinzip gehört das alles zusammen. Es gibt so viele Gehäuse und Add-ons für den Raspberry, die du dir drucken kannst. Es ist fantastisch. Also selten hat was so viel Spaß gemacht zu bauen.
Das verstehe ich sogar, weil es war dieses Gehäuse, hatte, also da schob man quasi das Seitenteil rein und damit verschloss es sich fest. Also da war nichts irgendwie zum Reinklippen oder dass es runterfällt oder sonst irgendwas, sondern das war wie eine gebaute Schachtel, die wirklich ineinander griff. Und wenn alles so steckt, wie es stecken soll, dann ist das ein richtig stabiles Teil. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, es hat den Sinclair Spectrum Touch. Also auch das Gehäuse ist in der gleichen Farbe, hat diesen Regenbogen, also diesen Farbverlauf, den typischen Sinclair ZX Farbverlauf. Und ich lieb's einfach. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass das Ding jetzt auf meinem Schreibtisch steht.
Wunderbar, wunderbar. Also deswegen wäre ich auch sehr traurig gewesen, wenn es verloren gegangen wäre. Gut, haken wir das
Thema ab. Das verstehe ich. Ja, aber ich habe für deinen Geburtstag habe ich auch schon was. Also ich wollte nur sagen, ich hab's. Ich muss gestehen.
Ich wollte nur sagen, die Latte ist jetzt sehr hoch, ne? Also es ist ja, jetzt schon.
Lass mich das gleich sagen. Da kommt's nicht dran. Also es ist eher was, wo du sagen kannst, du Piep. Aber okay, so toll ja ist es nicht. Also Tag, also muss überlegen, ob ich dir da noch eine Packung Gummibärchen oder sonst irgendwas dazu lege.
Okay, okay. Du, heute ist Muttertag, ne?
Ja, also hast du schon, wo wir aufnehmen, ja.
Ja, hast du schon gratuliert. Und ich hab was gesehen. Du bist ja so ein großer Fan von Siri und der Autovervollständigung beim iPhone, ne?
Ja, letztens habe ich was geschrieben. Also da ist jemand krank gewesen, habe ich ihm geschrieben, hab gehört, du bist krank, erhol dich gut, gute Besserung und so weiter. Und ich hab gehört, das Wort gehört falsch geschrieben. Ich habe mich vertippt mit meinen dicken Fingern und habe Hebert geschrieben. Also Heinrich, Emil, Bertha, Ökonom, Richard, Theodor. Und dann hat mir Siri was vorgeschlagen, wie ich das korrigieren könnte. Und anstatt, dass sie mir gehört vorschlägt, hat sie Hebert oder Hebert. Also zweimal das gleiche Wort, einmal mit einem großen H, einmal mit einem kleinen H. Aber was bitte ist Hebert?
Also aber nicht mal Herbert, sondern nein, Hebert. Ne? Also Hebert. Nicht bei den Namen. Also es ist
nein, das ist ja kein Wort, oder täusche ich mich da? Also ich habe jetzt ja schon einige Texte geschrieben, aber ich glaube, Hebert kam bei mir noch nie vor.
Nee, aber das Witzige, was ich gesehen habe, war, hat einer geschrieben, Happy Mothers. Und da hat es vorgeschlagen, drei Vorschläge. Also die erste Week, Month, Weekend. Also dreimal also nicht Fail. Mal,
ja. Also nicht mal Happy Mother, nicht mal Tag, Wahnsinn. Nee. Also das muss man echt sagen, Siri ist schon echt schwach. Aber da hört man ja Rumors, dass ja die irgendwie eine Dritt-KI anbinden werden, ob das ChatGPT ist oder Anthropic oder sowas, das steht mal hier, mal so. Wir werden es sehen, wenn es bekannt gegeben ist. Apropos, weil ich das ja nicht weiß und jetzt gesagt habe, irgendwo liest man so oder so. Wir haben auch Leserpost bekommen oder Hörerpost besser gesagt, wo jemand gesagt hat, Mensch, manchmal sagt er so Sachen wie, ah, weiß ich nicht. Und er wünscht
oder
sich
haben keine
eigentlich,
Meinung zu einem Thema. Kann ja auch sein, dass wir einfach ein Thema anschneiden, aber der andere hat keine Meinung dazu. Ja,
passiert. Ja, oder wir wissen es einfach nicht. Also der Punkt ist ja, dass wir zwar natürlich uns vorbereiten, also die Themen, die wir besprechen, da lesen wir uns zumindest ein. Das ist klar, aber es entwickelt sich. Wir wissen sie also nicht länger vorher. Es ist jetzt nicht so, dass wir da schon zwei Tage vorher drüber diskutiert haben in allen Auswüchsen. Und manchmal ergibt sich halt bei uns im Gespräch so ein neuer Aspekt, wo man dann sagt, Mensch, aber bedenk mal das und das. Und da sind wir halt dann nicht vorbereitet und dann sagen wir vielleicht einfach auch lieber in diesem Podcast, das wissen wir nicht. Dafür gibt's nämlich immer auch von uns die Links, die Shownotes. Und zwar aber unter podcast.ichglaubeeshackt.de.
Es hat ja noch einen anderen Grund. Also wir schreiben beide wir sammeln beide Themen unabhängig voneinander und legen die eigentlich erst zur Aufnahme oder kurz vorher offen. Das heißt also, wir wollen uns tatsächlich mit vielen Themen überraschen. Das heißt, es wird immer vorkommen. Das ist vielleicht eine Eigenart von unserem Podcast, aber es wird immer vorkommen, dass mal der ein oder andere zu einem Thema mehr oder weniger sagen kann. Also wir hoffen, das hält sich in Grenzen. Wir haben auch diskutiert, ob wir das rausschneiden sollen einfach. Ja,
genau. Nein, nicht,
also,
nicht
rausschneiden. Das macht aber auch keinen Sinn an der Stelle.
Ja. Also. Ja, aber trotzdem, ich fand den Einwurf durchaus legitim, muss man auch sagen. Aber jetzt hier einfach als Begründung, warum das so ist. Manchmal ergibt sich einfach was Neues und dann steht der andere manchmal blank da. Das ist halt so.
Absolut. Absolut blank, apropos blank dastehen. Wenn du ein Kindle hast, ein der ersten Kindle Paperwhites, dann wird der ab dem 20. Mai nicht mehr funktionieren.
Oh, weil, ich habe noch einen ganz frühen.
Ja, also Amazon schaltet die ab. Die haben jetzt ein End-of-Life-Datum bekommen. Das heißt, der kann keine Bücher mehr herunterladen. Die Bücher, die drauf sind, die bleiben drauf, aber du kannst nichts mehr hinzufügen.
Okay, das hatte ich schon mal. Also ich habe einen sehr, sehr alten Kindle, der jetzt auch gefühlt noch mal seit 3 Jahren im Schrank liegt. Den habe ich bestimmt, keine Ahnung, 8, 9 Jahre, würde ich schätzen. Vielleicht liege ich falsch, weiß gar nicht, wie lange es den gibt, aber jetzt grob geschätzt, ja. Und irgendwann konnte der auch nicht mehr auf meinen Amazon-Account zugreifen. Warum war das so? Weiß ich nicht mehr. Es ging einfach nicht. Ich konnte mich nicht einloggen von diesem Gerät und den auch nie wieder freischalten. Und das Einzige, was mir dann gelungen ist, dass ich halt über USB E-Pubs oder sonst irgendwas, die frei verfügbar im Netz sind, die man sich so mit J-Downloader oder sonst irgendwas, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, auf das Programm eben runterlädt und die konnte ich dann draufladen. Aber Buch von Amazon nicht mehr.
Und ich bin da echt ein bisschen zwiegespalten. Ja, auf der einen Seite predigen wir immer, dass man Hardware aktualisieren können muss und dass da Software-Patches drauf gehören. Also auch auf solche IoT-Devices auch ein Software-Patch drauf muss, weil da auch Schwachstellen entstehen und die müssen halt gepflegt werden. Und es ist auch Amazon gutes Recht zu sagen, nach, keine Ahnung, 10 Jahren, 15 Jahren, whatever, haben wir keinen Bock mehr drauf, diese alte Hardware zu unterstützen. Das ist prinzipiell so. Allerdings, bei einem E-Book-Reader, der noch funktioniert und wirklich einen sehr, sehr, sag ich mal, eingeschränkten Nutzen hat in der Form, dass er einfach nur Texte anzeigen soll, hätte man wahrscheinlich auch noch einen Plan B machen können, dass man sagt, okay, pass auf, du kannst ihn weiter benutzen, aber du kannst halt hier noch nur ein altes Portal nutzen oder whatever. Also wenn die gewollt hätten, hätten sie es schon machen können. Ich finde es schade, dass man die Geräte jetzt wegschmeißt, ja.
Ja, der Grund wird ja wahrscheinlich sein, dass die jetzt irgendeine Sicherheitsstufe nicht erfüllen können, hardware-technisch. Dass man damit theoretisch, ich spinne jetzt mal rum, irgendwie ins Amazon-Universum sich einloggen kann, ohne saubere, sichere Authentifizierung oder sonst irgendwas. Und dann verstehe ich das durchaus, aber du hast recht. so ein Weg über, was weiß ich, von mir aus über einen USB-Stick, wo du dann das Buch mit allem drum und dran eben runterlädst und das auch nur auf deinem Kindle läuft oder sonst irgendwas, ja, wäre wahrscheinlich denkbar. Aber die Frage ist, lohnt sich das wirklich noch zu bauen? Also wie viele von diesen alten Kindles sind denn wirklich noch in Gebrauch? Meiner, wie gesagt, liegt ja auch eigentlich nur im Schrank und kann theoretisch weg.
Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne mindestens zwei Personen, die noch so einen alten Kindle im Einsatz haben oder hatten. Und Amazon bietet, glaube ich, da auch Angebote, dass du vergünstigst einen neuen kaufen kannst, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwie, es fühlt sich aber falsch an, weil das Gerät ist eins der wenigen technischen Geräte in meinem, also in meiner Ansicht, das nicht altert großartig, weißt du? Also der Paperwhite, der hat ja auch schon die Hintergrundbeleuchtung, macht also auch ein relativ gutes Bild zum Lesen. Und da ist es total wurscht, ob der 10 Jahre alt ist oder 15 Jahre alt ist, weißt du? Beim iPhone wird der Akku schwach oder sonst was. Also
ja.
Schade.
Aber es ist deiner. Habe ich das richtig gehört? Du hast ein Kindle.
Ich hab diverse, aber ja, ich habe auch ein Kind.
Ach was, ich wusste gar nicht, dass es den mit Bilderbüchern gibt.
Okay. Jetzt hätten wir fast was piepsen müssen, aber ich zeig's dir einfach nur in die Kamera, dass die Hörer es nicht hören. Okay. Also wenn ihr ein Kindle habt, einen ganz alten, dann schaut mal, ob der vielleicht nächste Woche aufhört zu funktionieren. Was hat noch aufgehört zu funktionieren, Tobi? Alle deutschen Domains, ne?
Ja, oh ja, ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen. Letzte Woche war Schluss mit allen DE-Domains. Die waren alle nicht erreichbar. Und zuerst haben alle, also nicht alle, aber viele Leute gedacht, oh, wir haben bei uns im System was. Also ich weiß von vielen Leuten, die in großen Firmen arbeiten, die gedacht haben, es gibt irgendein Systemproblem und die dann anfingen, die Logs durchzuforsten und irgendwelche Probleme zu suchen, die gar nicht da waren. Denn die Probleme waren extern bei der DENIC, ne?
Also im Prinzip gibt es so einen Spruch, wenn du in der IT-Infrastruktur arbeitest, ich meine, woher willst du das wissen, du bist ja nur Anwendungsentwickler, aber wenn du ein Problem im Netzwerk hast, dann ist die Grundregel, es liegt immer an DNS.
Die kenne sogar ich.
Ja, und es stimmt
auch. DNS ist immer schuld. Egal, was der Fehler ist, es ist DNS.
Und man muss auch sagen, DNS ist eine Technologie, die zum Beginn des Internets entwickelt wurde und eigentlich auch nicht so wirklich großartig weiterentwickelt wurde. Es gibt natürlich so ein paar Schutzmechanismen, die oben drauf gesetzt wurden, wie zum Beispiel DNSSEC, was auch mit einer der Ursachen waren für diesen Ausfall. Also vielleicht fangen wir mal an und erklären mal ganz grob, wie DNS funktioniert.
Genau. Also erstmal ein Server im Netz ist erreichbar über eine IP-Adresse und wir wollen ihn aber gerne erreichen über www.podcast.de oder was auch immer.
Genau, und das DNS ist jetzt mal grob gesagt das Telefonbuch, in das ich reinschauen kann, ist aber ein bisschen komplizierter, weil es gibt in dem Fall jetzt nicht nur ein Telefonbuch von einer Stadt, sondern vom ganzen Internet. Und deswegen hat man das ja aufgeteilt in verschiedene Top-Level-Domains. Also in dem Fall, die DENIC ist zuständig für alles, was mit .de zuständig ist. Also alle Domains mit .de. So, wenn jetzt mein Computer anfragt, fragt jetzt eine Adresse von www.podcast.de an, dann wird erstmal ein Resolver gefragt. Also das ist die Adresse, die ich bei mir lokal eingetragen habe mit einem DNS-Server, der sozusagen für mich die Fragen beantworten soll. Dieser Resolver geht dann grob gesagt zu einem Root-Domain-Server. Das ist der Kern, das ist quasi der Haupt-DNS-Server im Internet, der in den USA steht, muss man sagen. Der sagt dann, okay, du möchtest zu einer .de-Adresse, das ist dann, da ist die DENIC für zuständig und gib mir weiter, das ist der DNS-Server für diese Top-Level-Domain, frag doch den. Und dieser DNS-Server für die Top-Level-Domain sagt dann, aha, du willst hier podcast.de, da fragst du bitte dann den DNS-Server und der sagt dir dann, du möchtest zu www. Das ist diese Adresse hier. Ja, also man schaltet sich sozusagen durch diese DNS-Abfrage, bis man zu seiner IP-Adresse kommt. Jetzt ist es aber so, dass es da Schutzmaßnahmen gibt und jede dieser Abfragen nochmal signiert wird sozusagen mit einem DNS-SEC-Prozess.
Genau, und das ist ganz wichtig, damit man eben nicht umgeleitet werden kann auf eine Hackerseite, wenn man eine offizielle Domain eingibt. Also dass es Angreifern nicht gelingt, deine Domain und deinen Domainnamen zu übernehmen und damit die Leute mit Malware oder sonst irgendwas zu infizieren. Und vielleicht eins noch, weil wir die ganze Zeit podcast.de sagen, die Seite gehört uns nicht. Also das ist jetzt bloß wirklich ein Beispiel, das wir hier nutzen.
Ja, kann auch playboy.de sein oder irgendwas.
Natürlich.
Natürlich. Und Eben bei dieser DNS-SEC-Antwort gab es ein Problem. Also bei der DNI gab es wohl ein Problem, dass eben bei dem Zurückliefern dieser Signatur ein Fehler passiert ist, was dazu führt, dass der DNIC-Server zu allen angefragten Domains gesagt hat, fail, Server fail, also gibt es nicht. Und keine DE-Adresse konnte aufgelöst werden, weil Zertifikat falsch war, abgelaufen war, weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall war da Fehler zu suchen. Und das ist schon hart, weil du hast im Prinzip wieder gesehen, dass du einen Flaschenhals hast, der mal so ein ganzes Land einfach mal vom Internet abschalten kann. Ne?
Und aus diesem Grund heißt es ja immer, DNS ist immer schuld. Aber ich muss eins sagen, ich habe auch gelesen und auch bei mir ein paar Sachen getestet, die liefen noch wunderbar. Während andere schon gekotzt haben, konnte ich hier wunderbar bequem weitermachen und die Seiten tatsächlich aufrufen. Was ein bisschen daran liegt, dass der Provider, bei dem du ins Internet gehst, unter Umständen seinen eigenen DNS-Cache hat und dort noch ein paar Informationen vorliegen. Die werden also nicht sekündlich abgedatet oder nochmal verifiziert, sondern der behält die teilweise vor. Deswegen ist es auch so, dass wenn du eine neue Domain bestellst, also du denkst dir jetzt irgendeine aus, die noch nicht gibt, eine Webseite, kaufst die, dass die nach dem Kauf erstmal für möglicherweise ein paar Stunden, typischerweise ist es weniger, noch nicht weltweit abrufbar und erreichbar sind. Das dauert immer ein bisschen. Und ja, bei mir war es so, mein Provider hat offensichtlich in dem Fall den Cache relativ lange vorgehalten, weil ich gefühlt keine Seite hatte, also zumindest nicht, ich habe jetzt nicht gesucht und versucht, Hunderte aufzurufen, das nicht, aber in meinem normalen Alltag habe ich es nicht mitbekommen.
Es hängt auch von der Domain ab, weil du kannst dann eine TTL, also eine Time to Live, in deiner Domain auch einstellen für deine Adressen. Das heißt, du kannst es selbst entscheiden bis zu einem gewissen Punkt, wie lange diese Adresse gespeichert werden soll. Aber ja, es gibt natürlich diese DNS-Caches. Und in dem Zusammenhang können wir auch mal kurz über das Thema Souveränität sprechen, ja? Weil wir reden immer Internet und Souveränität in Europa, in Deutschland. Diese DNS-Server, also diese Root-DNS-Server, also diese Root-Name-Server, die im Prinzip die ja, erste Antwort geben, die sind vollkommen in amerikanischer Hand. Also da hat keine europäische Instanz Einfluss drauf. Weswegen auch die Russen und die Chinesen schon ihr eigenes Internet auch gebaut haben mit eigener DNS-Infrastruktur.
Und wir schimpfen eigentlich immer darüber, dass sie das tun, weil sie das, also gerade die zwei Länder, die du genannt hast, eigentlich aus dem Grund tun, dass sie unabhängig sein wollen, aber auch ihre eigenen Leute überwachen können wollen und dafür sorgen können, ganz einfach, indem sie manche Sachen einfach nicht auflösen, dass du zum Beispiel nicht an freie Nachrichten kommst. Also da wird halt newyorktimes.com oder süddeutsche.de schlicht und ergreifend nicht aufgelöst und damit wirst du diese Seite auch nie erreichen können.
Absolut.
Also hat alles...
Das sind natürlich die Nachteile. Ja, na klar. Ich sage nur, dass wir sehr abhängig sind von dieser DNS-Infrastruktur und da keinen Einfluss drauf haben, weil wenn du dir anschaust, wer dafür diese Server, wer die betreibt, ja, das sind Firmen wie VeriSign, das ist eine Universität of Maryland, das ist die NASA, das Verteidigungsministerium oder wie es auch immer heißt, gerade in den USA, RIPE, ICANN, okay, das sind Institutionen, die man kennt, aber das ist alles amerikanisch. Ja? Also das muss man schon sehen, das Internet gehört uns in der Form da gar nicht.
Aber jetzt auch auf die Gefahr hin, dass du wieder mal sagen musst, weiß ich nicht, da spricht ja technisch eigentlich kein Grund dagegen, dass man selber auch so einen gleichwertigen Server aufbaut. Lassen die einen nicht mitspielen, weißt du das?
Das weiß ich nicht, nee, aber ich gehe davon aus, dass sie damit durchaus ein Problem hätten.
Könnte man ausgehen. Natürlich, es ist natürlich ein Machtapparat, ganz klar.
Ja. Und der Witz ist auch, ich habe mal geschaut, weißt du, wie viele Root-Server es gibt, also Root-Name-Server?
Nee.
Wie viele Adressen? Ahnung. Ja, 13.
Nur 13. 13 Stück für wahrscheinlich eine Milliarde Internetadressen?
Ja, 13 Adressen. Wow. Also hinter den 13 Adressen stehen natürlich mit Load Balancing irgendwie knapp 2000 Server. Ja,
ja klar.
Also, aber trotzdem, es ist schon irgendwie klein. Ne? Also da ist die Welt
ja, doch klein. Überschaubar. Krass.
Ja, also ich sag mal so, so ein Ausfall von DNS oder so ein Angriff auf DNS-Infrastrukturen kann wahrscheinlich ähnlich viel oder sogar mehr Schaden anrichten als so ein Angriff auf so ein AWS, auf so eine Cloud-Infrastruktur. Ne? Also das ist nochmal eine andere Hausnummer in meinen Augen.
Ja, ist richtig. Vielleicht hebe ich mir einfach im Keller nicht nur 50 Liter Wasser für den Notfall und 20 Dosen Spam, Schinken und ein bisschen Bohnen auf, sondern auch noch eine handgeschriebene Liste, was www.süddeutsche.de für eine IP-Adresse hat, um die im Zweifel. Ja. Na gut, ich lasse es sein. Ich finde es selber aus. Danke.
Vielleicht nicht, nee. Vielleicht nicht. Nee. Du, aber unser Podcast ist jetzt nicht nur IT-Security. Ich finde ja ab und zu mal auch ein paar witzige Sachen. Und jetzt ein paar Sachen, wo du auch mal sagen kannst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Weißt du, für was Haribo steht?
Ja, warte mal. Das ist der Name des Keksbackers oder sonst irgendwas. Nee, das war Hanuta. Das hatte auch sowas. Hanuta war Haselnusstafel. Ja, Hanuta war Haselnusstafel. Genau. Ja, und genau. Haribo war auch sowas, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Bo war Bonn. Aber ja, dann hört es auf.
Hans Riegel Bonn.
Ha. Ja. Guck mal.
So, jetzt pass auf. Das nächste, Milka.
Da wäre ich nie drauf gekommen. Nicht Milch, Schokolade. Das ist Milch und Kakao.
Richtig, sehr gut, ja, sehr gut.
Das wusste ich. Da gibt es noch ganz viele lustige Sachen. Aber schieß los. Vielleicht kriege ich, habe das, glaube ich, mal gelesen, aber vielleicht frag mich aus hier. Ich
bin in der Schule jetzt. Niemals weißt du das. Ceva.
Ceva? Doch, warte mal. Das ist Zellwolle und. Weiß ich nicht.
Zellstofffabrik Waldhof AG.
Ah, ja, okay. Also, nee, hätte ich nicht mehr gewusst. Ja, okay.
Aber das nächste weißt du. Obi. Der Baumarkt.
Obi? Ja. Nee, das weiß ich nicht.
Warte, doch, das musst du aber wissen. Da kannst du deine Frau fragen, die wird sofort wissen.
Ah, dann ist es irgendwas Französisches, oder was?
Ja, ist Hobby französisch ausgesprochen.
Ach, Quatsch, ist nicht dein Ernst.
Das verstehe ich hier, keine Ahnung.
Ach, Quatsch, das ist Unsinn. Obi. So, na, wie ist dein Obi? Na,
zwei habe ich.
Sehr geil. Ja, okay.
Zwei habe ich noch, die ich witzig fand, und zwar wie Leder. Hast du die Lappen?
Ja, das kommt so, wie wir es aussprechen, es ist wie Leder. Es geht, glaube ich, um Fensterleder oder sonst irgendwas. Ja. Und das war das nach dem Krieg, als wirklich echtes Leder quasi nicht zu kriegen war. Und dann hat man irgendwie so günstige Kunststofffasern, die aber wie Leder putzen. Kann das sein?
Ja. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Sehr gut, sehr gut.
Ja, das liegt daran, dass ich jeden Abend doomscrollend im Bett liege, bevor ich
nach Mitternacht. Ich fand das so witzig. Das musste ich einfach teilen. Habe ich extra für den Podcast notiert.
Sehr schön.
Und da wir heute auch noch ein paar ernste Themen haben, dachte ich mir, mach's mal rein. Und das letzte, Kick.
Ja. Warte, Kick war was? Kauf. Kauf im Glück. Geht nicht.
Kauf im Glück, genau.
Nein, richtig. Natürlich nicht. Ich weiß schon, dass das mit G geschrieben wird. Ich überlege nur, es war irgendwie sowas. Billig kaufen. Nein, ich weiß es nicht.
Kunde ist König.
Ach, phänomenal. Ja, was für phänomenal. Eine geile Idee.
Also, ja. Mal ein entspanntes Thema, weil die nächsten Themen sind ein bisschen hart.
Wir könnten wir schon uns umbenennen in Hick. Hörer ist König.
König, ja. Nicht schlecht.
Ich glaube.
Du hast wahrscheinlich auch ein Trump-Phone bestellt, wie ich auch, ne? Du bist jetzt enttäuscht, dass es nicht geliefert wird. Weil so ein goldenes Telefon, wie cool kann es sein?
Nee, kann nicht sein, weil es schaut aus wie von Temu wahrscheinlich. Und mittlerweile schaut das Weiße Haus ja aus, als hätte der hinten von Temu irgendwelche.
Nee, Tobi, der Vergleich hinkt, weil Temu liefert.
Das stimmt. Sehr gut gesagt. Sehr gut. Aber jetzt erstmal ganz kurz zum Trump-Phone. Das Trump-Phone hat der Präsident der USA angekündigt als das Smartphone, das komplett in den USA gebaut wird, damit er eben sagen kann, hey, made in America und alles wird größer und besser und sonstige Sachen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es ein paar tausend Leute, die haben, ich glaube, $100 jeder anbezahlt.
Und das also ist. Ein paar tausend Leute, Tobi, ist die Untertreibung. Es waren 590.000 Leute. Alter, also fast 600.000 Leute. Das heißt, die haben damit schon ein bisschen Geld eingesammelt, wenn der jeder $100 voraus bezahlt. Ne?
Also, ja. Und das ist aber schon ewig her.
Ja, wie lange ist das her? Noch kein Jahr. Jahr also, oder? Ja, also ein halbes, dreiviertel Jahr, weiß nicht genau.
Ich dachte aber, länger, okay.
Die haben aber gesagt, also dieses Deposit, was die Leute bezahlt haben, hat keine Garantie, dass du das Telefon bekommst und im Prinzip wie bei so einem Crowdfunding auch keine Garantie, dass du das Geld wieder zurückkriegst.
Es ist unfassbar, dass sowas, also ich glaube, in Europa wäre sowas in den AGBs ja schon mal gar nicht zugelassen. Aber es ist einfach frech. Und jetzt mal unter uns gesagt, das ist ja wie diese Geschichte mit, es dürfen nur noch Router oder Repeater eingesetzt werden, die komplett in den USA gefertigt werden. Das wird denen ja auch irgendwann das Genick brechen. Da bin ich felsenfest überzeugt, dass die das zurücknehmen. Haben wir ja schon zweimal drüber gesprochen. Mit dem Trump-Fund, das war von vornherein auch klar, dass es das nicht geben kann. Also, weil weder amerikanische Arbeiter in der Lage sind, für den Preis, der dieses Ding haben soll am Schluss, überhaupt so ein Ding zusammenzuschrauben. Also es wird einfach viel zu teuer, geschweige denn, dass die Komponenten da sind. Ich finde es phänomenal. Aber
überlege dir das mal. Friedrich Merz bringt jetzt ein Gerät auf den Markt. Ja?
Das Fritz-Phone, haben wir ja schon gesagt. Ne?
Ja, aber und 500.000 Leute bestellen das vor und zahlen dafür 100 Euro und dann liefert er nicht. Was wäre hier los? Also
die Hölle.
Es ist absolut, es ist unfassbar. Und ich bin auch gespannt, wie sie das drehen, dass sie das dem Joe Biden in die Schuhe schieben.
Ja, der hat wahrscheinlich verhindert, dass die Chips kommen.
Oder, ja, genau.
Oder Zölle Obama. Auf Goldfarbe oder sonst irgendwas hat er gemacht.
Obama ist schuld.
Ja.
Phänomenal. Brutal. Da bin ich mit meinem iPhone doch besser bedient, glaube ich.
Ja, insbesondere, ja, bist du auf jeden Fall, weil, jetzt machen wir einen kleinen Schwenker, mit Android hast du möglicherweise bald ein anderes Problem. Aber nicht, wenn du ein Android hast von Samsung oder sonst irgendwas.
Lass mich dich nochmal kurz unterbrechen. Ich habe in der letzten Folge habe ich was gegen Android gesagt. Habe sowas so flapsig gesagt, wen interessiert Android?
Stimmt.
Also der Großteil unserer Hörer hört unser Podcast auf Android, weiß ich auch. Und ich hoffe auch, unsere Hörer wissen auch den ironischen Unterton von so einer Aussage zu schätzen. Ja. Also, okay. Ich mag euch trotzdem.
Ja. Ich mag euch trotzdem. Okay.
Ich hab, obwohl die offensichtlich eine falsche Auswahl bei der Auswahl des Telefons getroffen haben, mag ich euch trotzdem. So, Tobi, jetzt
halte
ich
wieder. Naja, nee, pass auf. Also die Auswahl des Telefons ist ja etwas, was du irgendwann nicht mehr umkehren kannst. Das nennt sich Pfadabhängigkeit. So wie die Schweden haben ja, glaube ich, in den 60er Jahren es als einer der letzten Staaten der Erde gemacht und haben von Rechts- auf Linksverkehr umgestellt. Rechts auf Links, ja genau, so. Und das geht ja gar nicht mehr. Also damals alle Schilder tauschen, die Fahrschulen mussten alle Bücher ändern oder sonst irgendwas. Das ging gerade noch und heute geht das gar nicht mehr. Also wenn die Briten jetzt umstellen würden, dann ist einfach Ende Gelände. Und ich habe es tatsächlich verwechselt. Die Briten haben Linksverkehr, wir haben Rechtsverkehr. Wir sitzen bloß links und die anderen rechts. Aber der Punkt ist, beim Handy ist das auch so. Wenn du einmal angefangen hast und dein ganzer Kosmos ist darauf ausgestellt, deine PIMs, also deine Kontakte, deine Kalender, und jetzt machen wir uns nichts vor, so ein Wechsel, trotz irgendwelcher Export-Tools oder sonst irgendwas, funktioniert einfach nie sauber. Du wechselst nicht mehr. Und deswegen alle, die jetzt noch auf Android sind. Bitte?
Die Apps sind das Problem. Du hast einmal eine Auswahl an App getroffen und für jede App, die du nutzt, musst du im Prinzip das Android- oder iOS-Pendant finden, das genauso funktioniert, weil nicht jede App gibt es für beide Betriebssysteme. Das, also bei WhatsApp und sowas ist natürlich kein Problem, aber bei so Spezial-Apps, hey,
das ist eine Aufgabe. Aber auch mit deinem Doing, mit deinem Handling bist du einfach festgefahren, sag ich mal. Deswegen, das nenne ich Pfadabhängigkeit. Du tust es nicht, weil du so viele Sachen ändern, anpassen oder sonst irgendwas.
Jetzt haben wir eine Frage dazu, wo ich dich gerade dran habe. Du bist ja halber Schwede, hast du ja gesagt. Ja. Weil wir haben uns gestern darüber unterhalten. Beim Linksverkehr gilt da links vor rechts? Schon, oder?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Also nicht rechts vor links. Also allein die Vorstellung, links vor rechts im Kopf zu behalten, auf der falschen Spur zu fahren und mit der linken Hand zu schalten, never mache ich das, niemals.
Ja, kann
ich
nicht. Also das Schalten ist auch ein Problem. Wenn ich da fahre, dann nur Automatik, weil da hast du völlig recht, das ist, das geht gar nicht. Da findest du keinen Gang, also ich zumindest nicht. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber ansonsten, ich bin ja jetzt das zweite Jahr hintereinander, zwei Wochen durch England gefahren. Es hilft mir, in einem deutschen Auto in England zu fahren, muss man dazu sagen. Also ich sitze auf der für mich gefühlt richtigen Seite, muss aber auf die falsche Fahrbahn fahren. Ich habe links und rechts vor den Spiegeln zwei Post-its hingeklemmt, wo immer drin steht, links halten. Und ich habe das auch gesagt. Bei jedem Abbiegen habe ich mir gesagt, links halten. Das ist dann wirklich im Kopf gewesen, bis ich wieder zurück in Frankreich war. Ja. Und dann ging's.
Kreisverkehr. Also wenn ich mir das vorstelle, im Kreisverkehr, das ist der Horror. Also
in UK gibt es 1 Trilliarde Kreisverkehre und ich sagte, es ist kein Problem, weil du eigentlich immer hinter irgendjemand herfährst. Also habe ich nicht einmal gehabt, dass ich auf einen Kreisverkehr zugefahren bin und es war keiner da. Also ich bin jetzt nicht nachts um 3 gefahren oder um 4, aber auch mal spät abends.
Hast du gewartet, bis einer kommt, dem du hinterherfahren kannst.
Ja. Okay. Ja, aber das hilft natürlich, wenn du dich hinten reinklopfst.
So, jetzt komm mal zurück zu deinem Android-Thema, ja, bitte.
Genau. Hörermeldung vom Klaus, vielen Dank für das Thema. Ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Google auf Android hat ein neues Recapture-System rausgebracht. Also ein Capture ist ja dieses Ding, wo man klicken muss oder was auch immer man machen muss, um zu sagen, ich bin kein Roboter, ich bin ein echter Mensch. Und Google baut das wohl jetzt aus auf dem Android-Gerät, ein Recapture, mit dem du einen QR-Code scannen musst. Also du musst nicht nur klicken, sondern du musst dann deine Kamera anmachen und einen QR-Code scannen. Und das Problem an der Sache ist, dass das voraussetzt, dass auf dem Android-Gerät Google Play Services laufen. Und zwar mindestens in der Version 25.41.30, für die, die es genau wissen wollen. Zumindest hat das Golem so geschrieben und wird auch in den Shownotes stehen. Und das heißt natürlich für Leute, die ein Android-Handy haben, das nicht mit Google Services verknüpft sein soll. Da gibt's ja verschiedene, wie Graphene OS oder sonst irgendwas. Die haben dann ein Problem. Weil die werden, wenn sie auf irgendeine Webseite kommen, die so ein Capture lösen muss und dir vorschreibt, wenn du weitermachst, löse das, sind die raus. Weil die können es nicht lösen und werden damit mehr oder weniger gezwungen, entweder die Seite nicht aufzurufen, die sie aufrufen möchten, oder irgendwann wieder auf ein Android-System zu gehen, wo Google mehr über dich weiß, als du das vielleicht willst.
Aber ist das der Hintergrund? Also will man da wirklich die von Google entkoppelten Geräte aussperren? Oder ist das einfach ein Fehler oder nicht bedacht worden? Oder
nein, ich glaube, dass das einfach so ein Opfer ist, das einfach mitgenommen wird. Also dieses Recapture mit dem QR-Code soll einfach ein KI-safes Recapture sein, also dass dann eben, weil die KI immer besser wird und auch jetzt mittlerweile selber diese Captures mit Ampeln und Zebrastreifen lösen kann schon länger und immer besser wird und ein Capture einfach ja mittlerweile den Schutz nicht mehr bietet, den es soll, aber wir es immer mehr brauchen, weil immer mehr KI-Agents unterwegs sind. Also das ist schon wichtig. Die werden also Wert drauf legen, dass man wirklich irgendwas macht, was eine Maschine erstmal auf dem Gerät nicht kann. Aber wie gesagt, dann hast du halt als Kollateralschaden, schmeißt du halt ein paar Leute raus, die das nicht mehr können, weil sie eben nicht von dir die App wollen, die dir vorgeschrieben wird.
Spannend. Also es geht mehr um die Intelligenz, was dann das Handy mit der Information aus dem QR-Code macht, weil eine KI natürlich auch einen QR-Code scannen und interpretieren kann. Aber er kann eben nicht dahinter machen, was die App auch immer, was die auch immer tut.
Ja. Okay. Zum Beispiel, genau. Was ja auch, muss man auch sagen, haben wir letztens wir zwei auch uns mal unterhalten und ein Beispiel mal durchgeschaut, also an Quellcode, was da passiert ist. Ich habe ja einen Capture gefunden auf einer, hieß nicht Gmail, sondern gmy.com, genau richtig. Das war, da fehlte das L bei Gmail. Und da kam so ein Capture, wo du klicken musstest und dieser Klick heißt natürlich, ich bin kein Bot, hat aber in Wirklichkeit per HTML5 oder JavaScript, weiß ich jetzt nicht mehr genau, etwas in deine Zwischenablage kopiert. Das können Webseiten heute. Und dann sagte das Capture, ja, es reicht nicht, dass du einmal klickst, du musst jetzt auch nur eine Tastatur bedienen. Mach doch mal ein Terminal auf und drück Ctrl-V, also paste quasi den Inhalt der Zwischenablage da rein und drück Enter. Und das war ein bisschen versteckt und kodiert, dass man es eben nicht im Klartext lesen konnte. Ein Befehl zum Nachladen von Malware. Und das wird uns aber dann immer mehr begegnen, wenn diese Captures jetzt wirklich anfangen von dir zu verlangen, dass du mal einen Handstand machen musst oder sowas.
Ja. Wo du gerade sagst, du hast über einen Klick sozusagen Code in die Zwischenablage kopiert. Da fällt mir was ein. Und zwar bieten das ja viele Webseiten an, dass du einfach, keine Ahnung, wenn du einen Text kopieren willst, gerade KI-Tools machen das ja sehr häufig. Also wenn du bei ChatGPT oder bei Claude hast du ja bei jeder Antwort unten eine Möglichkeit, das direkt in deine Zwischenablage zu kopieren.
Ja.
Und ich dachte, das ist ein Komfort-Feature, wo sie sagen, ja, ist doch gut, dann braucht derjenige nicht alles zu markieren, sondern klickt einmal drauf und hat das Ergebnis direkt zum Einfügen in sein Dokument oder was auch immer. Mhm. Nein, das ist so genauso gewollt, damit der KI-Betreiber seine KI damit wieder trainieren kann, weil du kopierst dir in der Regel nur die Antworten in Zwischenablage, die gut waren.
Richtig.
Das ist also die Möglichkeit zum Feedback geben und die trainieren das Modell oder ihr System damit.
Ja, das wird auch das ist ähnlich wie diesen Daumen hoch oder Daumen runter, den soll man eigentlich immer drücken. Das ist ein Zeichen für die KI, die Antwort war in Ordnung oder eben nicht. Und das macht viel aus. Also habe ich auch gesehen oder gehört, glaube ich, in dem Talk von Philipp Klöckner bei OMR war das. Kann es sein, dass der das da gesagt hat? Ja, ich glaube schon.
Kann sein, ja.
Wo er einfach sagte, diese Rückmeldung ist essentiell wichtig. Und eines der Punkte war eben das Rauskopieren über die Zwischenablage oder eben Thumbs up und Thumbs down.
Ja, weil der ChatGPT bekommt nicht mit, wenn du den Text kopierst mit der Maus von Hand und dann wo einfügst. Wenn du auf den Button klickst, dann wissen die ganz genau, okay, die Antwort war offensichtlich so zufriedenstellend für ihn,
ja,
dass er sie kopiert hat. Also
ja,
das nur mal so im Hinterkopf behalten, wenn man solche Komfort-Features auf Webseiten sieht, die sind meistens nicht nur für den Komfort der Leute, sondern auch so ein bisschen für den Anbieter gemacht. Ja. Naja. Du, ich habe ja die Ray-Ban-Brille noch hier liegen, die Meta-Brille.
Ja.
Ja, die ist mal wieder leer, weil ich benutze sie wirklich kaum. Ich habe sie ja damals zum Testen gekauft und nutze sie als Kopfhörer. Mhm. Jetzt kam ja raus, wir haben auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass diese Brillen sehr wohl den Content, den Leute gefilmt haben, irgendwo hochgeladen haben und dass ein Analystenteam in Kenia diese Videos angeschaut hat und kategorisiert und ausgewertet hat.
Genau, und damit auch die KI trainiert hat, die eben selber sagte, da sieht man eine Katze und die Menschen haben halt bestätigt, es ist eine Katze oder es ist ein Leopard, was auch immer. Und deswegen haben die geguckt. Das war der Hintergrund. Aber es heißt, und das ist das Entscheidende, es haben Menschen gesehen und Meta hat uns gesagt, kein Mensch sieht, was du da filmst oder sonst irgendwas.
Genau, das war ja schon eine Frechheit. Ja. Und diese 1100 Mitarbeiter, die hat man jetzt einfach gefeuert. Also man hat den Vertrag quasi beendet mit diesem Unternehmen und hat die alle auf die Straße gesetzt, obwohl die genau das gemacht haben, was Meta bestellt hat, genau das, was sie wollten, hat jetzt unter dem Argument, dass die Qualität oder dass es halt nicht passt, das einfach beendet.
Ja. Lass mich, jetzt muss ich raten. Es gibt dann entweder zwei Gründe. Entweder macht es jemand anders, billiger. Also die gehen dann von Kenia nach, weiß ich, wo es günstiger ist. Oder es macht halt jetzt eine Maschine, weil die jetzt wirklich gut trainiert ist. Oder was
das ist. Bis jetzt habe ich dazu nichts gelesen, wie es jetzt weitergeht. Also ich gehe auch davon aus, dass es jetzt gut genug ist, um das, was sie machen wollen, schon mit einer KI zu machen. Weil du probier es einfach mal aus. Mach mal ein Foto, lad das mal in die KI deiner Wahl hoch und frag, was siehst du auf dem Bild? Das funktioniert leider sehr gut. Also es ist,
das stimmt.
Ich fürchte, das Training ist schon abgeschlossen, ja, und dass man
sich also diese 1100 Leute
einfach sparen kann. Ja.
Vor, keine Ahnung, 15 Jahren, das erste Mal mit dem Mac unterwegs und so, wo die Fotos-App dann irgendwie anfangen konnte, deine Familienmitglieder am Gesicht zu erkennen und du hattest das irgendwie lokal, das fand ich, und dann kategorisiert der dir und du sagst, gib mir mal alle Fotos mit dem Rüdiger. Und dann zeigte der dir und die waren relativ gut. Ab und zu war doch irgendwie jemand anders drin, der so ein bisschen ähnlich aussah, aber das war schon recht gut.
Bruce Willis, heute, das Brad ist Pitt, schon echt halt anders. Irgendjemand, so, der ähnlich aussieht wie ich. Brad Pitt, Bruce Willis, irgendeiner, der ähnlich aussieht wie ich, ja, schon klar. Ja.
Nee.
Sag jetzt nichts. Sag einfach nichts.
Gut, ich sag nichts, Schatz. Nichts.
Okay. Sind wir schon im KI-Part? Nein, du hast noch hier was, du hast noch zwei Themen. J-Downloader, was ist das?
Ja, wie, was ist das? Also erzähl mir nicht, dass du J-Downloader nicht kennst. Also klar, wer kennt J-Downloader nicht? Das ist ein Tool, das gibt's auch gefühlt seit 374 Jahren. Windows angefangen mittlerweile oder schon länger auch für einen Mac. J-Downloader ist in der Lage von Webseiten, von den meisten Webseiten, und es wird immer schwieriger, ich weiß, YouTube versucht da möglichst alles zu blocken, was geht. Du kopierst einen Link rein und dann lädt er dir das Video von dieser Webseite runter. Das funktioniert bei den ein oder anderen Mediatheken sogar. Also wenn du dir einen Film dort anschaust, dann kann der den unter Umständen runterladen. Und wie gesagt, YouTube war eigentlich so das Gängige, weil ich habe das auch oft gemacht. Ich hätte gern, was weiß ich, wollte mir das aufheben oder ich wollte zumindest die Tonspur davon haben oder sonst irgendwas, das kann J-Downloader. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Die Webseite von JDownloader wurde attackiert und Kriminelle haben es geschafft, die offiziellen Installationsdateien für Windows und Linux durch Malware zu ersetzen. Und zwar an genau 2 Tagen war das der Fall, am 6. und am 7. Mai. Also wer genau am 6. oder 7. Mai JDownloader runtergeladen und installiert hat, hat jetzt eine Malware auf dem Rechner. Und es gibt auch bei WinFuture, werde ich auch verlinken noch, einen Artikel, gibt auch bei Heise, glaube ich, war einer. Aber ja, die Angreifer drangen ja in die Webseite ein und nutzen dabei eine ungepatchte Sicherheitslücke, wie so oft. Jetzt ist nicht klar, ob es einen Patch schon gab und die haben ihn nicht eingespielt oder ob es noch gar keinen Patch gab, wie auch immer. Auf jeden Fall konnten sie Zugangskontrolllisten ohne Authentifizierung ändern und haben so Schreibrechte erlangt und haben die legitimen Installationsdateien für Windows und Linux eben durch Schadsoftware ausgetauscht. Und das Ganze blieb, wie gesagt, über einen Tag unbemerkt. Also 6. und 7. Mai sind die kritischen Daten. Und das ist auch mal wieder so ein Beispiel. Also so Tools, die so extremst weit verbreitet sind, machen gleich ganz, ganz viel gleichzeitig kaputt, wenn es ist. Ne? Ich meine, hier hat man jetzt zum Glück nur 2 Tage Download und noch nicht alles und es wurde auch recht schnell bemerkt. Aber das sind immer so Dinge, dass du echt aufpassen musst, wo du dein Zeug herholst. Und hier ist es sogar die Originalseite gewesen.
Ja, es ist ja so eine Art Supply Chain Attack, kann man ja sagen. Ist jetzt auch schon häufiger vorgekommen, auch in der jüngsten Vergangenheit gab es dann ein paar Beispiele, dass entweder bekannte Tools so weit infiltriert werden, dass sie Schadfunktionen mitbringen oder in dem Fall komplett ausgetauscht werden, durch schadhafte Versionen ausgetauscht werden. Jetzt ist es so, wenn du so ein Programm runterlädst, hast du ja normalerweise auch eine Prüfsumme dabei. Das heißt, du lädst den Installer runter und hast irgendwo eine MD5-Summe stehen. Du kannst sagen, ich habe genau das File runtergeladen, was da steht. Jetzt ist aber das Problem, wenn der Angreifer in der Lage ist, den Installer zu tauschen, dann kann er auch die Prüfsumme ändern. Also dann kann ich da mit dieser Schutzmaßnahme schon mal nichts mehr anfangen. Ja.
Jetzt muss ich dich aber mal was fragen. Also die MD5, also pass auf, ganz kurz. MD5-Prüfsumme ist, du als Entwickler hast du hier eine fertige Installationsdatei, die ist also fertig, x Bytes groß und dann lässt du ein Programm drüber laufen, das sich alle einzelnen Zeichen-Bytes in dem Installationspaket anguckt und daraus einen Fingerabdruck, eine Prüfsumme, eine Quersumme, was auch immer, ermittelt und hinschreibt. Würde nur ein einziger Buchstabe in deinem File geändert, würde die Prüfsumme nie identisch sein und du würdest das sehen und wissen, jemand hat an dem Ding manipuliert. Du hast völlig recht, wenn ich Zugriff habe, auch die Prüfsumme auszutauschen, dann wird das für jeden gleich ausschauen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du jemals in deinem Leben die MD5-Prüfsumme nach einem Download überprüft?
Ja, also sicher nicht bei einer Installation von einem JDownloader, aber wenn ich Kundensysteme aufgesetzt habe, früher mit bestimmten Programmen, dann sehr wohl. Das war also Teil des Prozesses und also ganz klar, ja. Aber bei einem JDownloader, also einem Tool, was ich zu Hause installiere, um mein YouTube-Video runterzuladen, never ever, ja, stimme ich dir zu, macht kaum jemand, ja, ganz klar.
Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass wir es nicht mal verifizieren können und sagen können, es hilft uns was. Im Gegenteil.
Ja. Aber ich meine, diese Angriffe, warum finden die statt? Ich meine, das ist, wenn einer eine Schwachstelle in so einem Webserver findet, von so einem Tool, von so einem bekannten Tool, ist das ja der Jackpot. Weil du kannst davon ausgehen, der JDownloader, auch wenn es den schon ewig lang gibt, der wird bestimmt hunderte, wenn nicht tausende Male am Tag runtergeladen, weil es eben eine sehr, sehr populäre Software ist, weltweit vertreten, läuft auf allen Betriebssystemen, die du dir vorstellen kannst. Und du kriegst natürlich damit schon mal sehr viele Rechner grundinfiziert mit deiner Backdoor oder was auch immer. Ja. Mhm. Deswegen ist diese Supply Chain Attacke oder diese Art dieser Attacke etwas, was wir vermutlich immer mehr sehen werden. Also sprich, wenn du diese Schwachstelle kennst, kannst du dir überlegen, okay, infiziere ich jetzt hunderte Webserver oder manipuliere ich hunderte Webserver oder ich nehme mir nur den einen einzigen raus, weil ich weiß, ey, da läuft der JDownloader-Download drauf und mache das nur bei dem einen und verbreite mich damit weiter, also quasi als Multiplikator zu sehen.
was ein bisschen dagegen spricht, wenn du einen gezielten Angriff auf jemand starten möchtest, weil das hast du damit nicht. Du hast natürlich viele, aber du weißt erstmal nicht, wer es ist und ob die Person Geld hat, ob es sich überhaupt lohnt, bei dem anzugreifen oder sonst irgendwas. Ja. Und jetzt muss man sagen, J-Downloader ist auch typischerweise jetzt eher mal nichts, was, ich sag mal, standardmäßig auf jedem zweiten Firmenrechner installiert ist. Sondern da gibt es bestimmt in der IT-Abteilung drei Leute, die haben es drauf. Aber typischerweise ist da J-Downloader was anderes. Ganz anders war zum Beispiel, als wir Log4j hatten, von auch zwei, drei Jahre her wahrscheinlich. Oder? Ja,
locker, dürfte hinkommen. Locker.
Ja. Wo eine Logging-Funktion, die in Tausende von Programmen reinkompiliert wurde, weil sie einfach ein gutes Logging machte und damit auch in kritischer Software drin war, die auf Server-Software und etc. pp., also nicht nur irgendwelche Tools, die der ein oder andere Video-Enthusiast zum Download nutzt.
Ja, aber auch die Kunden, also auch die, sage ich mal, Privatnutzer, Kunden, naja, Kunden ist das falsche Wort, vergiss es. Also auch die Infektion von privaten Computern ist ja für einen Angreifer oder für eine Angreifergruppe sehr wertvoll, weil die können auf den Maschinen, keine Ahnung, Krypto-Mining betreiben oder können Denial-of-Service-Attacken fahren oder auch da gibt es Online-Banking-Daten, die sie ausspielen können. Also es ist ja auch ein Geschäftsmodell, sage ich mal.
Ja, ja klar. Also, logisch.
Es muss ja nicht immer Ransomware sein. Es kann ja auch was anderes sein.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, es ist ein gewisser Unterschied von der Angreiferklientel her. Genau. Also die haben ein anderes Geschäftsmodell als diejenigen, die sagen, ich möchte hier einen Riesenkonzern gern verschlüsseln oder dort Daten stehlen.
Die andere Frage ist, wie kriegst du das denn jetzt mit? Nehmen wir an, du hast in diesen Tagen den J-Downloader installiert und du kannst den, zumindest meines Wissens nach, herunterladen, ohne dich irgendwo zu registrieren oder anzumelden oder sonst was. Den kannst du frei herunterladen. Das heißt, wenn du nicht auf die News-Seiten guckst, wirst du nicht mitbekommen, dass du eine infizierte Version hast.
Richtig, weil die können dich auch nicht informieren. Ja. Also die haben ja kein Knowledge darüber, wer das runtergeladen hat. Die haben sicher irgendwelche IP-Adressen von, keine Ahnung, T-Online-Usern drin, die heute schon eine neue IP haben. Also die werden sie nie erreichen. Das wird echt schwierig. Also
Das Problem, und die Frage ist natürlich, ob die Auto-Update-Funktion des Programms noch funktioniert. Also vermutlich nicht, weil wenn der Angreifer das nicht rausgepatcht hat, dann weiß ich auch nicht.
Aber jetzt haben wir ja die Hoffnung, dass insbesondere auch Privatpersonen auch einen aktuellen Virenscanner auf dem Rechner haben. Und die, bin ich sicher, wissen alle schon seit dem 7. Mai Bescheid, nach welchen Patterns sie dort suchen müssen.
Ja, also Schutzsoftware sowieso immer empfohlen, aber gerade in so einem Fall, wenn mal so ein Programm angemeckert wird, wo man denkt, hä, Quatsch, das ist doch ein False Positive. Also hier meldet doch der Virenscanner was ich kenne, das ist doch ein Fehler, trotzdem vielleicht zweimal hinschauen und mal Google bemühen und gucken, könnte da doch was sein. Weil klar sind bestimmte Tools, können zu so einer Fehlerkennung führen, aber oft ist es halt auch sowas, ja. Also einfach nochmal prüfen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also, jetzt kommen wir, glaube ich, zum KI-Part, oder?
Und ja, da können wir gerne machen. Ich habe auch noch nur noch ein Thema und das hat was mit KI zu tun, aber ich glaube, du, wie die kennen, hast du wieder 3 oder 5 oder 7.
Ja, ich habe ein paar Sachen gefunden und das macht mir wieder schlechte Laune, sage ich dir ganz ehrlich. Also, wer gut gelaunt aus dem Podcast gehen will, der schaltet jetzt ab. Vielleicht, ja. Aber ich habe was gefunden, der Artificial Intelligence Safety Act. Klingt erstmal fancy, ja. Ist ein Gesetzesentwurf, den OpenAI unterstützt im US-Bundesstaat Illinois. Dieser Act soll regeln, wann KI-Entwickler für katastrophale Schäden verklagt werden können.
Was ist denn ein katastrophaler Schaden?
Genau, das ist da genau definiert. Also das ist da sehr, also es ist relativ eng gefasst. Also darunter fallen Ereignisse wie der Tod oder schwere Verletzungen von 100 oder mehr Menschen. Und mindestens 1 Milliarde Dollar Sachschaden beim Einsatz von KI. Ja. Also beim Einsatz von KI zur Entwicklung von chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Waffen.
Ja. Ah, Moment. Also, das heißt, wenn ich es schaffe, ChatGPT dazu zu bringen, mir zu sagen, wie ich, keine Ahnung, ein Wasserreservoir einer Stadt vergifte, und der hilft mir dabei und mir gelingt es und die halbe Stadt stirbt, dann würde OpenAI dafür belangt werden können.
Eben nicht, weil der Gesetzentwurf sagt, also wenn du das bewusst machst, natürlich schon, aber sie wollen quasi damit da festlegen, dass du, wenn du das ohne Vorsatz machst, auch nicht belangt werden kannst. Also wenn du nicht absichtlich oder grob fahrlässig das Ganze gemacht hast, dann kannst du dafür nicht belangt werden.
Ah, bist du okay. Geschützt, das heißt, vor Klagen. Ja? Wenn ich OpenAI eben frage, wie vergifte ich eine Stadt mit meinem Trinkwasser, und die KI wird mir sagen, das darf ich dir nicht sagen, weil die Guardrails eingebaut haben, und ich schaffe es trotzdem irgendwie, die zu überlisten mit Vorsatz und allem drum und dran, dann muss OpenAI nicht haften. Wenn ich die aber frage, wie mache ich das, und er sagte, hier ist die Lösung, sofort, dann müssten sie bezahlen. Okay, jetzt verstehe ich, was du also meinst. Es ist dir aber die Frage.
Das geht wahrscheinlich in eine andere Richtung. Wahrscheinlich ist es so, dass du sagst, hey, du fragst deiner KI, kannst du dieses System hier, kannst du mal das einstellen, kannst du mal hier den Natriumgehalt ändern auf keine Ahnung was, und er macht da einen Fehler und vergiftet so quasi über so einen Prozess hunderte Leute.
Okay.
Dann kannst du nicht belangt werden, weil die KI hat den Fehler gemacht.
Jetzt sind wir beieinander. Ja. Okay, ich habe also den Vorsatz davor gestellt, um den geht's gar nicht, sondern es geht um den Normaluser, der quasi KI wie Google nutzt und eine falsche Antwort kriegt und dadurch aus Versehen eine Katastrophe auslöst, weil die KI, ich sag's immer bewusst, eine falsche Antwort gegeben hat, ohne das zu wollen. Und ohne, dass ich wollte, dass das Ergebnis mir irgendwie erlaubt, was Böses zu machen.
Ja, und okay. Also die Argumentation von OpenAI, warum sie es unterstützen, ist interessant, weil sie sagen, sie wollen einfach Klarheit. Sie wollen einfach wissen, dass dieses Thema, dass dieser Fall geklärt ist, dass man nicht von Fall zu Fall oder sonst was. Ja. Und ich denke mir, okay, wenn ich ein Produkt habe, das in der Lage wäre, theoretisch eine große Katastrophe, sage ich mal, also ich glaube, die Firma Steif würde sowas nicht anfangen, weil Teddybären keine Katastrophe auslösen können, weißt du? Aber OpenAI kann es halt, und deswegen unterstützen sie das. Also.
Ja, aber ich verstehe es auch ein bisschen. Also Klarheit ist ja erstmal nicht verkehrt. Das ist auch eine Sache, die du als Firma wissen musst. Welches Risiko habe ich? Also wie muss ich mich auch absichern, dass, wenn was passiert, ich zumindest eine Versicherung habe oder so. Das wird jetzt diesen Menschen natürlich nicht helfen, aber du weißt, was ich meine. Da geht es um eine Risikoabschätzung, die ist ja auch für Geldgeber wichtig oder sonst irgendwas. Also aus dem Grund halte ich so eine Regelung durchaus für okay. Jetzt weiß ich nicht im Detail, ob da wirklich alles drin ist, ob ich die so unterstütze oder ob ich sagen würde, hey, eigentlich müsste schon bei 25 Toten Katastrophe gelten, warum erst ab 101? Da kann man sicherlich über Details streiten, und da wird es auch Leute geben, die sich besser auskennen. Aber so eine Regelung, die auch schon mal festsetzt, du hast ein Produkt, das für Katastrophen oder zu Katastrophen führen kann, gibt es gewisse Regeln, finde ich jetzt gar nicht so falsch.
Aber heißt es nicht, dass du im Prinzip dann dadurch verhinderst, dass die Firmen aktiv mehr dagegen tun? Also wenn du jetzt schon diese Möglichkeit hast zu sagen, hey, wenn da jetzt so eine Riesenkatastrophe passiert und wir können nachweisen, dass das kein Vorsatz war, sind wir fein raus. Werden die denn alles tun, um das zu verhindern, dass das passiert, ist die Frage. Oder können sie über diese Hintertür immer sagen, ja, Moment mal, also das war ja hier die Blackbox-KI. Wir wissen nicht, wie es da zu dem Ergebnis kam.
Das kann durchaus sein. Das ist also durchaus eine berechtigte Kritik. Und wir wissen ja auch in den USA, die sind ja durchaus sehr viel nicht so verbraucherfreundlich, wie das die EU ist zum Beispiel. Und es kann durchaus sein, dass dieses Gesetz wirklich nur zum Vorteil der KI-Betreiber ist. Dann würde ich das auch kritisch sehen. Aber eine Regelung, die man schon mal hat, heißt natürlich auch, wir können auch über was diskutieren. Wir können drüber diskutieren, ob diese Regelung zu lasch ist, zu stark ist, oder ob sie völlig falsch ist. Weil solange es gar keine gibt, ja, gibt es auch keinen Ansprechpartner. Also ich finde so einen ersten Schritt mal gar nicht verkehrt, aber du hast völlig recht. Ich glaube, in den USA wird es eher unternehmensfreundlich sein als verbraucherschutzfreundlich.
Ja, und macht das Thema deswegen schlechte Laune, weil ich wieder daran erinnert werde, dass dieser Claude, den ich aktuell unter den Fingern habe, im Prinzip das gleiche Technologie ist, das auch für gefährliche Dinge eingesetzt werden kann. Gut, jetzt hat Anthropic gesagt, wir machen hier keine autonomen Waffen, unterstützen wir nicht, okay, aber so von der Art, sage ich mal. Also das ChatGPT, was du zu Hause verwendest, ist das gleiche ChatGPT, das auch in Waffen zum Krieg verwendet wird. Das läuft nicht auf anderen Servern, das ist kein anderes Modell, das ist das. Das ist das gleiche Ding. Mhm. Ja, also, ja. Naja, ich habe gesagt, es ist ein fieses Thema und hast du was Harmloseres noch?
Ja, ich weiß nicht, es ist eher ein Aufregerthema, wie ich finde. Und zwar Chrome installiert einfach ungefragt 4 GB Daten für KI, ob du es willst oder nicht.
Das ist gut, dass du das Thema mitgebracht hast, weil es ist an mir vorbei geschwommen und ich hatte irgendwie noch keinen Nerv, mir das genau reinzuziehen. Also ich habe nur gesehen, dass sich sehr viele Leute über 4 GB aufgeregt haben. Also
richtig.
Was steckt dahinter?
Es gibt einen Datenschutzforscher, Alexander Hanf heißt der, der hat das als erster wohl aufgebracht und wie du richtig sagst, das ging dann schwappte dann mit einer großen Welle durch diverse Medien und auch bei Threads und so weiter hat's getrendet. Also wenn du Chrome hast, dann installiert Chrome, sobald dein Rechner und deine Patch-Level etc. den Anforderungen für Gemini Nano auf dem Gerät erfüllt, installiert der einfach 4 GB Daten. So, und das sind halt die typischen Files, die du brauchst, wenn du eine eigene KI betreibst oder sonst irgendwas. Das hat auch Vorteile, sage ich jetzt mal, weil dann manche Sachen einfach auf deinem Gerät ablaufen und nicht erst in die Cloud geschickt werden müssen, wissen wir auch. Also den Grund dahinter kann ich verstehen, aber wir wissen ja, wie Speicherplatz gerade teuer wird und dass wir eigentlich immer zu wenig haben. Also so wie DNS ist immer schuld, sag ich, Speicherplatz ist immer zu gering und zu klein.
Ja.
So, und jetzt kommt da einfach Google daher und installiert 4 GB. Das ist ja schon mal eine Ansage, ohne dass du es weißt. Und muss man auch sagen, wenn es installiert wird, einfach weil dein Gerät den Anforderungen für Gemini Nano entspricht, ungefragt das zu machen, ich habe Gemini Nano noch nie verwendet, dann liegen da 4 GB Daten und blockieren einfach Speicherplatz. Und, muss man auch sagen, die Deinstallation ist gar nicht so einfach. Wenn du das löscht, ist es quasi sofort wieder da, außer du hast einen langsamen DSL, dann ist es nicht sofort wieder da, sondern erst nach 5 Stunden. Aber es kommt wieder. So. Und Hanf sieht das nicht nur ein Problem für die Transparenz, also DSGVO ist hier das Stichwort oder sonst irgendwas. Das wird auf, keine Ahnung, Milliarden von Rechnern wird es aufgespielt. Also machen wir uns nichts vor. Das ist allein die Verbreitung, hat er hier gesagt, mal durchgerechnet, stößt zwischen 6.000 und 60.000 Tonnen CO2-Emissionen aus. Also weil das Ding ja halt auf Milliarden von Computern überspielt wird und Netzwerkpower verbraucht und Transmission-Zeit und so weiter und so fort. Also, so.
Aber
jetzt kannst du die KI-Feature, bitte?
Ich verstehe es noch nicht ganz, weil, also, das heißt, der Chrome installiert mir hier ein lokales KI-Modell mit, nachdem ich nicht gefragt habe.
Genau.
Und, aber es ist jetzt auch, ich nutze ja auch Chrome auf verschiedenen Systemen. Es ist mir jetzt noch nie aufgefallen, dass es irgendwie prominent platziert wäre oder so, dass es mir untergeschoben wird. Also, ich habe jetzt noch nie eine Aufforderung bekommen, irgendwas damit zu machen.
Nee, ist das nur du kriegst für den es ja Fall? Auch gar nicht mit.
Ja, aber also ist ich mein, es nur für den Fall, falls ich es nutzen will, ist es schon da, oder was?
Ja, warte mal, es gibt, warte mal, wo habe ich das aufgeschrieben, wann es benutzt wird, wenn du irgendwie, was weiß ich, Rechtschreibungsprüfungen oder sonst irgendwas machst. Lass mal kurz gucken, damit ich das schnell finde, bevor ich wieder sagen muss, ich weiß es nicht. So, ja, genau. Wenn Nutzer Features wie die Schreibhilfe oder den Scam-Schutz verwenden möchten, kommt das zum Einsatz. Okay. Also das sind typischerweise Dinge, die es, ja, also Schreibhilfe gab es vorher schon, wobei wir bei Siri ja gesehen haben mit Mother's Week.
Aber die kommt doch vom Betriebssystem sowieso schon. Also sie brauche ich nicht
draußen nochmal. Ja, offensichtlich nicht. Also pass auf, ich lese mal vor aus dem Artikel, das ist von Golem. Kurz einen Satz oder zwei Sätze dazu lesen. Ich verlinke es natürlich zum Autor hin zum Nachlesen. Also Chrome fragt nicht nach und legt es nicht offen. Wenn User es deinstallieren wollen, wird es erneut heruntergeladen und so weiter und so fort. Das Modell kommt zum Einsatz, wenn Nutzer Features wie die Schreibhilfe oder den Scam-Schutz nutzen. Und das Problem, sobald die KI-Features aktiviert und die Anforderungen für Gemini Nano auf dem Gerät erfüllt sind, wird auch die Datei automatisch heruntergeladen. Da KI-Features bei neueren Chrome-Versionen automatisch eingeschaltet sind, wird auch automatisch der Download angestoßen.
Okay. Okay, interessant. Ich verstehe, dass Leute sich darüber aufregen, weil Das ist sicher wenig transparent beschrieben, dass das passiert. Und wie du schon gesagt hast, 4 Gigabyte ist auch jetzt keine kleine Datei. Ja? Also guck dir die Preise an, für wenn du ein neues MacBook kaufst. Ich habe ich das eigentlich im Podcast erzählt, dass ich meinen Mac Mini die Platte ausgetauscht habe, weil ich zu geizig war, am Anfang eine große zu kaufen. Habe ich das erzählt?
Ja. Ich weiß nicht. Und dann hast du für günstig gekauft und dann wollte genau. Der Verkäufer, dass du zurücktrittst, weil er eigentlich zu dem Preis nicht mehr liefern wollte.
Ja.
Aber du hast gesagt, nee, ich warte und dann kam sie doch zu dem ursprünglich bestellten Preis. Hast Glück gehabt.
Ja, weil es eine SSD-Platte sind, die alle jetzt gerade für KI gebraucht werden. Ja, also verstehe ich das schon, dass man da keinen Bock drauf hat.
Ja, aber das wird noch ein Problem. Also ich hoffe ja, dass mein Laptop noch ein Jahr oder zwei durchhält.
Aber so wie du das behandelst, garantiert nicht. Also dieses fettverschmierte Display allein schon, das gibt bestimmt bald auch.
Was heißt hier fettverschmierte?
Fettverschmiert, dass du mit deinen Fettgriffeln da immer drauf touchst, das heißt es.
Das ist ein Werkzeug. Nee, das ist mein Arbeitswerkzeug.
Ekelhaft. Man toucht nicht auf Bildschirme, macht man nicht.
Nein, ich halte da fest auch den Rechner und trage ihn halt aufgeklappt durch die Gegend. Und da kommt man halt auch mal.
Ja, dann wäre es ja nur ein Rennen. Aber wenn du mir was zeigst auf dem Bildschirm, dann drückst du mit deinem Griffel da drauf und ziehst noch so drüber. Und das ist bei Bildschirmen, die nicht für einen Touch gemacht sind, das geht nicht. Ich möchte jedes Mal den Finger abschlagen, wenn ich das sehe.
So. Ich muss ja gestehen, ich weiß ja, dass dich das aufregt. Jedes Mal, wenn ich dir einen Screenshot mache, mache ich ja keinen Screenshot, sondern ich fotografiere ja das Display ab und ich drehe es extra so in die Sonne. Dass du jeden Schmierfinger siehst, der da schon seit 4 Jahren drauf ist.
Ekelhaft.
Und ich freue mich jedes Mal.
Schön. Der schwache Geist ist leicht zu heitern, Tobi.
Ja, absolut, absolut. So, hast du noch was Nettes zur KI oder nicht?
Ich habe noch was wichtig. Ich habe noch zwei Sachen zur KI. Das eine ist, schaut euch alle die Dokumentation in der ARD-Mediathek an, die der Gavin Karlmeier mit der Colleen Fernandes gemacht hat. Der Gavin, man kennt ihn
auch so. Bei uns als Gast, den Gavin meinst du?
Den Gavin, ja. Den Internettyp cool. Gavin Karlmeier vom Haken dran Podcast. Eine sehr gute Dokumentation, nennt sich Fuck Deepfake, mit Colleen Fernandes. In der ARD-Mediathek verlinken wir, ist sehr gut, sehr interessant. Also kann man sich mal anschauen, die halbe Stunde, ist sehr schön.
Ist, also nicht, dass ich was Falsches sage, aber das ist gedreht worden, bevor das rauskam, glaube ich. Ne? Das,
ja, also zumindest in Teilen. Also ich weiß nicht alles, aber ich glaube, in Teilen wurde es. Genau, wusste natürlich Colleen Fernandes schon, dass da Deepfakes von ihrem Umlauf sind, aber es war noch nicht klar, von wem die kommen. Ja, genau. Richtig. Das sagen sie auch in der Doku.
Ja. Ja, genau. Also ja, das ist vom Gavin. Ich habe die gesehen, beziehungsweise noch nicht angeschaut, aber ich habe die gesehen. Ich weiß nicht, weil ich in der Mediathek unterwegs war, keine Ahnung, irgendwie als Vorgabe, aber ich wusste nicht, dass die vom Gavin ist. Oh, sehr
also,
geil.
Also er spielt damit, also ob er es jetzt gemacht hat, also er ist auf jeden Fall da dabei. Und muss sagen, ich habe das schon immer gesagt, Gavin, geiler Typ. Also von dem würde ich gerne mehr sehen bei der ARD oder beim Öffentlich-Rechtlichen. Das mal so.
Sehr schön.
Und ich habe noch ein Gesetzesthema. Es hat jetzt nichts mit KI zu tun, aber es ist ein 3D-Druckthema. Ja, vielleicht. Und zwar gibt es in den USA, ist jetzt ein harter Cut, aber es gibt in den USA auch wieder mal einen Gesetzesentwurf in den USA, der Firearm Printing Prevention Act. Also die USA wollen verhindern, dass 3D-Drucker in der Lage sind, sogenannte Ghost Guns zu drucken. Also 3D-gedruckte Waffen.
Okay, also die wollen, dass das hardwaremäßig unterbunden wird. So wie Drucker keine Geldscheine drucken oder Kopierer keine Geldscheine kopieren können, sondern dann nur irgendwie ein Blatt rauskommt, das darfst du nicht oder sonst irgendwas. Also die müssen erkennen, was gedruckt wird und wenn sie merken, das ist eine Waffe, dann druckt das nicht. Wie soll das gehen? Weil ich mache doch Einzelteile, oder?
Das ist genau der Punkt. Es kann nicht funktionieren. Also mir fällt nicht ein, wie es gehen soll, weil zum einen kannst du so eine Waffe mit dem 3D-Drucker ja in Einzelteilen drucken, wie du schon gesagt hast. Also dann habe ich hier eine Feder, dann habe ich da einen Griff, dann habe ich da ein Rohr, keine Ahnung, und baue das dann später zusammen. Das war der eine Grund, warum das nicht geht. Der andere Grund ist aber, dass der 3D-Drucker saudumm ist, weil der 3D-Drucker erkennt ja nicht, was du druckst, sondern du hast im Prinzip deine Software, deinen Slicer, mit dem baust du das Modell und der übersetzt es dann für deinen 3D-Drucker in so einen G-Code, nennt sich das. Und dieser G-Code ist eine Textdatei, die kann man sich auch anschauen. Wir können auch mal eine verlinken in den Shownotes, wenn ich dran denke, Tobi, die einzuschicken. Da stehen im Prinzip nur Koordinaten drin und Flussgeschwindigkeit oder sowas, ja. Also das sagt einfach dem Drucker hier, du musst X-Achse da, Y-Achse da, so viel Filament rauslassen und so weiter. Das heißt, der Drucker ist der letzte, die letzte Instanz, die sieht, was du da druckst. Keine Chance. Du müsstest es im Prinzip, wenn du das verhindern willst, müsstest du am Layer vorher, also sprich in der Software, mit der du dann 3D-Modell machst, eine Erkennung einbauen und sagen, aber das Teil, das könnte jetzt aber für was Böses verwendet werden. Und das geht nicht, weil du alles in Einzelteilen machen kannst. Das geht
ja,
nicht.
Ja, und vor allem hast du dann auch wieder so False Positives, wo er sagt, oh, du hast ein Rohr, was weiß ja. ich, du machst so einen Aufsatz für einen Staubsauger.
Ja,
naja, was weiß ich, einen Aufsatz für so einen Handstaubsauger, weil du irgendwie eine dünnere Düse brauchst und der sagt, oh, ist ein Rohr, damit kann man schießen, drucke ich jetzt nicht, dann hast du auch nicht gewonnen. Ja, völliger Schwachsinn. Ist wieder eine amerikanische Ding, wo wieder irgendjemand, der mit, ich möchte es ja nicht böse sagen, mit 94 Jahren noch nie einen Computer bedient hat, aber sagt, wir machen da mal ein Gesetz, das verbietet.
Ja, vermutlich, weil das Gesetz zielt darauf aus, dass aber im 1. März 29 der Verkauf von Druckern verboten wird, die das nicht verhindern, zu drucken. Und wie soll es gehen? Wie soll es gehen?
In den USA. Also neben den Routern und den Repeatern werden dann auch die Drucker.
Ja, aber weißt du, es gibt ja jetzt nicht so super viele Hersteller von 3D-Druckern. Und wenn die alle auf den amerikanischen Markt verzichten müssen, dann wird das denen auch wehtun. Ja?
Absolut. Wobei wir ja durchaus froh sind, wenn keine Waffen gedruckt werden. Muss man ja auch sagen.
Absolut. Darum geht es ja nicht. Also bitte druckt um Gottes Willen keine Waffen und macht nichts Böses mit dem 3D-Drucker. Ich sage nur, dass das ein Gesetz ist, das in der Realität schwer Umsetzung finden wird. Wie so viel.
Ja. Und wird sich wahrscheinlich einreihen in diese typische amerikanischen Dinger, wo es, was weiß ich, wo es heißt, du darfst nicht drei Pferde vorm Saloon festbinden, sondern nur höchstens zwei oder sonst irgendwas. Da gibt es ja immer noch ganz witzig. Oder Beischlaf ist nur erlaubt, solange noch Sonnenlicht da ist oder irgendwie so ganz komische Dinge.
Okay, ja, alles klar. Da kennt sich besser aus. Wollen wir noch kurz drüber sprechen? Also wirklich ganz kurz, Tobi, bitte, um kurze Antwort. Wir haben in der letzten Folge mal angesprochen, dass wir vielleicht mal IFOs Nancy fragen, ob sie in der Lage ist, deine Reise zu planen. Ja. Ich habe deinen Reiseplan gesehen und für die Zuhörer, da standen so Sachen drin wie, wenn der FC Bayern ins Finale kommt, dann bitte auch eine Reise nach, wo spielen sie?
Budapest.
In Budapest.
Budapest.
Mhm. Also es war schon ein, sage ich mal, durchaus umfangreicher Reiseplan. Wie fandest du das Ergebnis, was die Nancy präsentiert hat?
Also, erstmal der Reiseplan ging los in der Slowakei und ich musste dann über mehrere Tage hinweg nach Düsseldorf, Berlin, in die Nähe von Amsterdam, nach Hannover, dann vielleicht nach Budapest und dann nach Johannesburg. Das war so der Plan. Und ich hatte überall Zeiten angegeben, wo ich gesagt habe, da muss ich beim Kunden sein, da habe ich so und so lang Vortrag von bis, ich möchte mindestens anderthalb Stunden vorher schon einlaufen und am liebsten am Vorabend ankommen und nicht erst in der Früh los müssen und so weiter. Mach mal. Das habe ich ChatGPT gefragt, ich habe Perplexity gefragt und die haben beide grandios versagt. Und dann habe ich den Plan dem Ivo geschickt und Nancy hat auf den ersten Wurf ein richtig gutes Ergebnis gebracht. Also es hat fast alles hätte gepasst. Und interessanterweise hat mir Nancy Hotels vorgeschlagen, die ich tatsächlich schon gebucht hatte, ohne dass ich überhaupt von Hotel geredet habe.
Okay.
Und es waren witzigerweise wirklich in drei Fällen die Häuser, in denen ich tatsächlich schon Zimmer gebucht habe. Es gab ein paar Dinge und sie hat auch sehr gut hingekriegt, muss ich sagen, dieses was wäre wenn, also von Hannover am Freitag dann nach Budapest oder eben nicht, direkt nach Zürich zum Flieger nach Johannesburg. Also ganz ehrlich, von Nancys Ergebnis war ich wirklich beeindruckt. Von Perplexity war ich enttäuscht. Da habe ich auch noch, glaube ich, eine halbe Stunde noch weiter geredet, habe gesagt, es kann ja gar nicht funktionieren, schau mal. Also typischer Standardfehler, den Perplexity und auch OpenAI gemacht haben, war, die wussten, dass ich mit dem Auto zum Flughafen XY fahre und haben mich 7 Tage später zu einem anderen Flughafen, der in der Nähe war, da wo ich hin muss, zurückgeschickt und haben einfach vergessen, dass mein Auto jetzt an dem anderen steht. Also der musste mich natürlich, was weiß ich, wenn ich von Triest losfliege, muss ich nach Triest zurück oder wenn ich von Ljubljana losfliege oder von München, dann muss ich natürlich auch nach München oder Ljubljana zurück und mein Auto abholen. Das kann ja da nicht ewig und 3 Tage stehen. Das haben die einfach nicht verstanden.
wobei jetzt der Ivo auch gesagt hat, das war jetzt nicht einfach nur eine einfache Anfrage, er hat schon mehrere verschiedene Agents draufgelassen. Ne? Also es war schon war nicht so gut. Ganz trivial.
Ja. Ja, aber die Antworten kamen sehr, sehr schnell. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er da 2 Stunden nachkorrigiert hat. Im Gegenteil. Ja. Und ich war, muss ich sagen, Nancy, vielen Dank. Gut gemacht. Well done. Du könntest in einem Reisebüro arbeiten.
Ja, sehr gut, ist doch schön.
Ja, und es war du ja nicht irgendwie nur, ich würde gern einmal nach Regensburg und zurück. Also ja, da war ja schon wirklich was dabei. Und ja, ich habe dann auch gesagt, wenn Bayern ins Finale kommt, was ja, wir wissen es ja, sind sie nicht, ich habe da schon ein Zimmer und ich habe dann schon einen Rückflug nach Memmingen. Ich hatte mir nämlich bei Wizz Air den ganz billigen 12-Euro-Flug schon nach Memmingen gebucht, damit ich von Memmingen mit dem Zug nach Zürich komme, um meinen Johannesburg-Flieger zu kriegen. Das, also da waren schon richtig tricky Sachen dabei, muss ich sagen.
Ja, also ist Business-Kasper-Level sehr hoch heute im Podcast, aber ja.
Das stimmt. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Und trotzdem nehme ich immer mein Mikro mit, damit wir immer unseren Podcast aufnehmen können.
Ja, ist doch schön. Also bisher muss man sagen, unser wöchentlichen Rhythmus, den halten Wahnsinn. Wir gut ein. Da bin ich ja begeistert von uns. Ja. Habe ich nicht gedacht, dass wir es schaffen so lange. Aber wir
halten es bei. Hurra, hurra.
Einmal die Woche.
Genau.
Einmal die Woche. Aber ich glaube, für heute langt es auch. Tobi, ich sage schon mal vielen Dank und bis nächste Woche. Nimm dein Mikro mit.
Und ja, danke nochmal für dieses fantastische Geburtstagsgeschenk, Rüdiger. Hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Ich freue mich schon auf deins. Familie findet es sehr witzig. Die freut sich schon. aber ich sag nur für heute auch, danke, Rüdiger.